Ja, warum ist mir Kirche als eine Oase des Friedens wichtig? Das hat damit zu tun, dass ich im 2004 in Kanada erlebt habe, was passiert, wenn eine Gemeinde keine Oase des Friedens ist. Ich habe das da erlebt und habe mir dann gesagt, wenn ich Pastor bin, ich will mich für den Frieden einsetzen. Das ist mir wichtig, weil es kann nicht sein, dass wir das Evangelium leben und gleichzeitig einander an die Gurgel springen. Und deshalb habe ich dann im Theologiestudium in meinem Praktikum mich eingesetzt für den Friedensbau, weil ich wollte lernen, wie man Frieden lebt, im Sinne von proaktiv. Nicht erst, wenn es losgeht und die Fetzen fliegen, sondern proaktiv einander ermutigen, im Glauben unterwegs sein und in den Frieden investieren. Weil Friede ist ja nicht etwas, das einfach so wächst. Ich brauche jeweils das Bild vom Garten, oder? Wenn man im Garten nicht jätten würde, wie wäre das? Genau, das wäre Wildwuchs. Und ich glaube, in der Gemeinde ist es auch so, weil wenn man im Garten nicht jätten müsste, dann gäbe es in der Gemeinde wahrscheinlich gar nie Konflikte. Ja, Friede ist also wie ein Garten, den man pflegen muss, hegen muss, Unkraut ausziehen und dann hoffen, dass niemand mit den Dreckstiefeln durch das Beet läuft. Genau, aber eben das kommt manchmal doch vor. Und ich möchte mit euch heute Morgen anschauen, wie wir als Kirche ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Zuversicht sein können. Gerade in der Zeit, wo die Zeichen eher auf Dunkel und Sturm stehen. Als ich mir so Gedanken machte, habe ich mir gedacht, Stefan, was hast du da für ein Thema gewählt? Ich meine, wie soll das gehen? Ich meine, ihr schaut ja alle die Nachrichten auch und so und ich bin ja nicht naiv, ich bin ja auch nicht blöd. Also was ich da vorne erzähle, geht mir auch sehr nahe. Und da habe ich mich erinnert, es gab vor einigen Jahren, am Anfang vom Zweiten Weltkrieg, einen Schweizer Pfarrer, der in Deutschland tätig war, gerade als der Zweite Weltkrieg losging. Er hatte dort unterrichtet an einem theologischen Seminar und er hatte den Ersten Weltkrieg erlebt und hatte gesehen, wie Krieg funktioniert und hat am Anfang vom Zweiten Weltkrieg gesagt, nee, das mache ich nicht nochmal mit. Ich setze mich zur Wehr. Genau. Und er wurde dann eingeladen, weil man hat dann gemerkt, da ist einer, der macht Widerstand. Er wurde dann eingeladen und er musste seine Loyalität gegenüber der Regierung oder sagen wir dem Führer, dort mal gab es einen Führer in Deutschland, aussprechen und ihm die Treue schwören. Das hat etwas gemacht mit ihm. Was sage ich da? Was mache ich da als Christ? Und er hat dann lange darüber gebetet und gesagt, ich gebe die Loyalität ab. Und hat die Loyalität gegenüber der Regierung ausgesprochen. Und dann einfach noch sanft angehängt, sofern das mit meinem Glauben an Jesus Christus vereinbar ist. Und ich glaube, auf der anderen Seite hat jemand leer geschluckt. Man hätte wahrscheinlich eine Nadel auf den Boden fallen hören. Er wurde dann verhaftet und vom Land verwiesen. Kam dann zurück in die Schweiz, es hat ihn lange bewegt. Was hätte man besser machen können, was hätten wir als Kirche? Weil die Kirche war damals, wurde da reingezogen in die Geschichte und war da, konnte sich nicht raushalten. Und er hat sich dann viel Gedanken dazu gemacht, was könnte man beim nächsten Mal anders machen. Und ein Student von ihm hat viele Notizen gemacht in diesen Gesprächen und dann später ein Buch veröffentlicht, das ist der Mennonit, und von ihm habe ich mich inspirieren lassen für meine Predigt heute. Und das ist mein Zugang für den Friedensbau. Oder wie kommt ein Pastor dazu, sich für Frieden einzusetzen? Das können doch die Diplomaten und Politiker tun. Genau, aber für mich sind die Mennoniten so quasi die Wilhelm Tells vom Frieden. Ja, unser Weg, oh, jetzt muss ich da drücken, merke ich, Entschuldigung. In meiner Gemeinde macht das jemand hinten. Genau, das Fundament des Friedens. Unser Weg zum Frieden beginnt damit, dass wir das Fundament unseres Glaubens verstehen. Philipper 2, 8 bis 10, das sind drei Verse, fassen das wunderbar zusammen. Er, Christus, erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, jedes Knie all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Also darin finden wir drei Punkte: den Tod von Jesus, die Auferstehung, seine Erhöhung in diesem Sinne und der Beginn eines neuen Zeitalters. Jetzt habe ich da, heute Morgen kam mir die Idee für eine Illustration. Ich habe die Predigt ja im Wald gehalten letzten Sonntag und dann habe ich gemerkt, man könnte das noch praktisch illustrieren. Ich habe da einen Hammer mitgebracht und einen Becher und ich merke, da sitzen ein paar weit weg, das ist gut. Weil als Jesus vor Pilatus gebracht wurde, da musste das Volk entscheiden zwischen Barabbas und Jesus. Barabbas war ein Revolutionär. Er war einer, der mit dem Hammer unterwegs war. Wir müssen es den Römern zeigen. Den Frieden, den baut man, indem man den Römern sagt, wer da Chef ist. Und er war bereit, wenn das da so ein römischer Soldat war, er war bereit, oder? Er hat den Hammer genommen. Jetzt, ich habe daneben geschlagen, oder? Weil für ihn war klar, Gott hat keine Freude am Götzendienst, den die Römer da in Israel machen. Und da muss man aufräumen. Und er war bereit, jemanden umzubringen und deshalb war er dann auch vor Pilatus und hätte gekreuzigt werden sollen. Ja, er hat sich fürs Reich eingesetzt, für Israel eingesetzt mit dem Hammer. Jesus hat sich auch für ein Reich eingesetzt. Aber er war einer, der sich anders fürs Reich Gottes einsetzte. Ja, Jesus hätte sich da, wo er vor Pilatus stand, wehren können für die Kreuzigung. Und dann wäre er heute bekannt als Jesus der Kreuzverweigerer, oder? Aber Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Als Pilatus ihn konfrontierte. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener dafür kämpfen, dass ich nicht an die Juden ausgeliefert werde. Und Jesus signalisierte damit, dass er auch ein Reich aufbaut. Ein Reich, an das wir uns beim Abendmahl mit dem Abendmahlsbecher erinnern. Ich habe da einen großen Abendmahlsbecher mitgebracht, aber wir haben heute so die Plastikversion, ich sage denen die homöopathische Version. Jesus hat sein Blut für uns vergossen, damit niemand sterben muss, damit wir nicht kämpfen müssen und Gewalt anwenden müssen, damit Vergebung möglich wird. Und in diesem Sinne, jetzt habe ich da ein bisschen viel eingeschenkt, ist der Abendmahlsbecher symbolisch für den Schutz. Weil wir alle, das merkt man bei der Kreuzigung, hätten es eigentlich verdient, getötet zu werden. Aber Jesus schützt uns. Er schenkt uns Vergebung. Das ist anders bei Jesus gegenüber einem Barabbas. Jesus zeigte Demut und war gehorsam bis zum Kreuz. Und so wurde er erhöht und geehrt und bekam den Platz zur Rechten Gottes. Und von dort aus regiert er nun das Reich Gottes. Und wie wir in Philipper 2, Vers 10, im dritten Vers lesen, erwarten wir den Tag, wo er zurückkommen wird und wo alle Menschen Jesus als König und Herrscher dieses Reiches akzeptieren werden. Der Tag wird kommen, wo jedes Knie sich beugen wird. Also die Grundlage für dieses Reich Gottes, den Ort, wo Gott regiert, ist die Liebe Gottes. Gott gibt uns nochmals eine Chance, damit wir uns ändern können. Und das begegnet uns am Kreuz. Deshalb haben wir ein Kreuz im Gottesdienst, um uns daran zu erinnern, dass wir eigentlich den Tod verdient hätten. So wie ein Barabbas. Eigentlich, wenn interessieren aus Israels Sicht, sind wir alles Ausländer, oder? Ich meine, wir denken manchmal, wir Schweizer sind die reine Rasse, aber jetzt überspitzt gesagt, oder? Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber aus israelitischer Sicht, aus Israels Sicht sind wir Ausländer, Heiden. Oder? Und Jesus hat gesagt, aber genau diese Heiden, denen will ich Vergebung schenken, damit sie sich ändern können, damit sie mich in ihr Leben aufnehmen können und sehen, wie das Reich Gottes funktioniert. Ja, und das hat Jesus gewaltfrei getan. Die Variante Barabbas, das wäre die Variante mit dem Hammer gewesen. Oder? Da wird reingeschlagen, da geht was. Und das ist die Variante Jesus. Er ist für uns am Kreuz gestorben, hat sein Blut für uns vergossen, damit wir Vergebung erleben dürfen. Auch wir haben immer wieder die Wahl, ob wir Gewalt anwenden oder einander in Liebe begegnen. In einer Gemeinde gab es eine Situation im Foyer, da wurden auf der Ablagefläche immer wieder Flyer aufgelegt, die nicht dahin gehörten. Dann hat man das immer wieder besprochen, man hat nicht gewusst, wer das war, das hat einfach jemand gemacht. In der Gemeinde, das ist ja öffentlich, da gehen viele Leute ein und aus. Also man fragte sich immer wieder, wer ist dieser heimliche Flyer-Saboteur in unserer Gemeinde, das geht doch nicht. Dann wurden Regeln aufgestellt und diese klar kommuniziert. Und das ging weiter so. Und dann gab es mal eine GV. Und da hat man wieder über diese Situation gesprochen, haben sich gewisse Leute genervt. Und dann hat mal einer aufgestreckt und gesagt, wir müssen eine Videokamera installieren, damit wir diesen Flyer-Saboteur erwischen. Ja, weil Jesus hat ja mal gesagt, überwachet und filmet oder so ähnlich, oder? Aber jetzt, was machst du? Jetzt weißt du, okay, es ist Fritz in der dritten Reihe, gell? Ich glaube, wir hoffen, ihr habt keinen Fritz. Es ist der Fritz in der dritten Reihe. Und jetzt, was machst du? Gemeindeausschluss, Flyerverbot bis ans Lebensende. Ja, man entschied sich für die Variante keine Kamera. Dafür Frieden. Weil miteinander in Frieden zu leben bedeutet, Spannungen aushalten, genau solche Spannungen aushalten. Symbolisch gesprochen, meine Interessen zurückstecken. Spannungen aushalten. Das ist geistliches Fitnesstraining. Oder? Wir zahlen heute viel Geld, um ins Fitness zu gehen. In der Gemeinde kannst du im Glauben geistliches Fitnesstraining erleben, kostenlos. Viel besser als jedes Fitness. Also nicht, dass ich etwas gegen Fitness hätte. Auch gut, aber der Fitness im Glauben, das ist noch eine andere Stufe. Jetzt, was ist die Aufgabe der Gemeinde in Bezug auf den Frieden? Ah, das wäre vorher gewesen, also Überwachung versus Spannung aushalten. Was ist die Rolle der Kirche bei der Förderung des Friedens? Kurz gesagt, wir können den Frieden von Jesus verkörpern. Und uns dafür einsetzen. Jesus hat verkündigt, erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ja, kehrt um. Verändert euch. Das Reich Gottes ist dort am Anbrechen, wo Menschen freiwillig sich entscheiden, jawohl, diesem Jesus will ich nachfolgen. Und wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, wie heute Morgen, da ist er präsent. In diesem Sinne ist die Gemeinde der Vorposten vom Reich Gottes, der Vorgeschmack von dem, was noch kommen wird. So quasi der Trailer zum Kinofilm Reich Gottes, die Vollversion kommt noch. Nämlich dann, wenn jedes Knie sich beugen wird. Wir erleben noch nicht die Fülle der Zeit, wie es im Epheser steht. Aber sie ist am Anrollen und bricht da und dort auf, wo Menschen heute schon erkennen, wer Christus ist und sich freiwillig unter seine Herrschaft stellen und danach leben. Weil das Ziel ist klar. Philipper 2, Vers 10. Das Ziel ist, dass schlussendlich alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit in Jesus kommen. Paulus hat sich mit dem Thema Unterordnung gegenüber dem Staat, gerade in schwierigen Situationen, auch auseinandergesetzt. Und er ist zum Schluss gekommen, Römer 10, ordnet euch den staatlichen Behörden unter. Zahlt eure Steuern und gebt denen Ehre gebührt. Auf der anderen Seite sagt er dann, aber der Staat hat auch eine Aufgabe. Seine Aufgabe, Römer 13, Vers 4, ist es, die zu bestrafen, die Böses tun. Im Sinne von für Ordnung zu sorgen, damit die Kirche aufblühen kann, die Rahmenbedingungen erhält, um Jesus nachzufolgen, den Frieden zu leben, den Jesus uns vorgelebt hat. Und wenn die Kirche, sofern sie das nach dem Vorbild von Jesus lebt, die Kirche ist ein Ort der Gewaltlosigkeit, vom Frieden. Das ist das, wofür das Kreuz steht. Jesus hat entschieden, für uns sein Blut zu vergießen. Und in diesem Sinne ist die Gemeinde das Trainingslager, wo wir lernen können, üben können, diesen Frieden zu leben. Wir sind ja ein zusammengewürfelter Haufen, danke vielmals. Und wir setzen uns für Jesus ein und manchmal, da ist man mit verschiedenen Leuten in Teams und da muss man lernen, miteinander einen Weg zu finden. Und in diesem Sinne ist die Gemeinde der Vorgeschmack für das, was noch kommen wird, wenn Jesus das voll und ganz umsetzen wird. Wie gehen wir als Gemeinde mit dem Staat um? Das entscheiden wir von Fall zu Fall. Die Aufgabe des Staates ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir den Frieden Gottes nach seinem Vorbild, nach dem Vorbild von Jesus leben können. Und wenn wir mit dem Staat zu tun haben, wie der Pfarrer das dort im Zweiten Weltkrieg erlebt hat, dann tun wir das nach dem Vorbild von Jesus. Liebe leben, wo wir lieber die Augen verdrehen würden. Okay, es war jetzt ein bisschen viel Theorie, werden wir praktisch. Wie setzen wir das um? Wie verkörpern wir diesen Frieden? So wie Christus uns vergeben hat, für uns gestorben ist, so dürfen auch wir Vergebung leben. Das bedeutet, Groll loszulassen, Versöhnung zu leben und denen vergeben, die uns Unrecht angetan haben. Jesus hat uns gelehrt, dass wir mehr vergeben sollen, als uns lieb ist. Er hat nämlich gesagt, nicht siebenmal, sondern nach Luther siebenmal, 70-mal oder Zürcher Übersetzung 77-mal. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir Striche machen und sagen, okay, jetzt sind 77-mal, jetzt ist gut, jetzt reicht's, oder? Nein, der Punkt, was Jesus da sagt, ist, wir sollen mehr vergeben, als das uns lieb ist. Der zweite praktische Punkt, das ohne Gewalt und in Liebe. Wir leben auch Widerstand. Es ist nicht so, dass wir einfach alles über uns ergehen lassen. Aber wir tun das ohne Gewalt. Und wenn wir einen Konflikt erleben, dann tun wir das in Liebe und Gewaltlosigkeit. Manchmal eine rechte Herausforderung. Aber Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens. Er hat uns nochmals eine Chance gegeben. Er hat gesagt, ich gebe dir eine Chance für Vergebung. Ich lege meinen Abendmahlsbecher, das Blut, mein Blut über dich, damit du geschützt bist vor dem Hammer, vor dem Zorn Gottes, wenn man so will. Weil Jesus ist am Wirken. Wir sehen es manchmal nicht. Er hat Geduld mit uns Sündern. Weil wir hätten eigentlich ans Kreuz genagelt werden sollen. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich gehe ans Kreuz für dich, damit du die Chance hast, umzukehren. Weil was geschieht, wenn man Druck ausübt? Ich habe Teenagers zu Hause. Was passiert, wenn ich bei Teenagern Druck ausübe? Wir haben da ein paar Teenager. Was passiert? Wie? Gegendruck, ganz genau. Ja, und da, ich als Vater würde manchmal am liebsten platzen wie ein Wasserballon, oder? Ich glaube, wir dürfen Menschen einfach mal laufen lassen, damit Jesus sie in ihrem Herz überführt und sie ihre Herzenseinstellung aus freien Stücken ändern. Und nicht, weil wir Druck ausüben. Dann nichts gegen Teenies, alles gut mit Teenies. Das ist einfach so eine Illustration, weil ich Teenies daheim habe. Man könnte auch andere Illustrationen dazu verwenden. Ich wurde mal in einer Gemeinde gefragt, in einem Familienstreit zu schlichten. Da ging es hoch zu und her, heftige Diskussionen. Und auf der anderen Seite gab es auch einen Pastor und dann war ich mal am Telefon mit dem und er hat mir gesagt, Stefan, ich sag dir ganz genau, was da alles falsch läuft und so und so und so und genau das musst du, du musst die in den Senkel stellen. Hätte ich eine Pulsuhr getragen, ich glaube, die hätte Freude gehabt. Aber ich blieb einfach ruhig. Ich habe gesagt, ich will sehen, wie Jesus da wirkt, weil ich kann nicht Frieden schaffen in einem solchen Konflikt. Wir gingen dann an Gespräche, da ging es hoch zu und her. Und ich habe der Frau, die ich an die Gespräche begleitet habe, gesagt, hör auf dein Herz. Was sagt dir der Heilige Geist? Wo ist Jesus dran? Ja, spannend war, die Lösung des Konflikts kam nicht, wo die Scheinwerfer drauf geschienen haben, so in diesen Gesprächen, wo es hoch zu und her ging. Kein Blitz und Donner, es war im Zuhören, im Beten und im Aushalten. Da kann man jetzt sagen, aber Stefan, das ist doch ein Weicheier-Christ, da muss doch mal einer eingreifen und sagen, wo es durchgeht, oder? Aber wie ist das, wenn wir den Hammer auspacken? Wir machen Sachen kaputt. Und Veränderung passiert dort, wo Menschen Liebe erleben. Und nicht, wo Geschirr kaputt geht. Ja, da gab es viele Gespräche und es kam zu nichts. Und am Schluss habe ich der Frau einfach gesagt, hör auf dein Herz. Geh ins Gebet. Und spannend war, etwa ein Jahr später hat sie mir gesagt, Stefan, du glaubst nicht, das hat sich gelöst. Dort, wo keine Kameras hingeschienen haben. Keine Scheinwerfer. Keine Party, kein Feuerwerk. Paulus sagt es in 1. Korinther 13 so, die Liebe hat einen langen Atem, setzt sich fürs Gute ein und ereifert sich nicht. Die Liebe blöfft nicht und ist nicht taktlos, sie ist nicht eigennützig. 1. Korinther 13, 4 und 5. Ein dritten Punkt, praktisch. Die Gemeinde ist eine Oase des Friedens, wenn Menschen sich in Not gegenseitig unterstützen und füreinander da sind. Ich denke da an zwei Frauen in einer Gemeinde, die haben, ihre Männer waren gestorben und die haben dann entschieden, dass sie einander jeden Morgen anrufen. Einfach um fragen, wie geht's? Und da und dort miteinander kurz beten. Und sie haben das jeden Tag gemacht. Das war etwas ganz Praktisches, hat ihnen Frieden gegeben, ihnen Ruhe gegeben in einer schwierigen Situation. Oder ich denke an einen Mann, der Mühe hatte mit dem Papierkram. Im Alter kamen viele Briefe und da und dort und er wusste nicht, wie er zu Schlage kommen soll. Und dann hat jemand aus der Gemeinde gesagt, weißt was, ich komme von Zeit zu Zeit vorbei und helfe dir beim Bürokram. Kleine Dinge, große Wirkung. Und manchmal einfach ein paar Gutzli vorbeibringen. Mein letzter Punkt. Unser Engagement für den Frieden ist in der Hoffnung verwurzelt, dass Jesus wiederkommen wird und das Reich Gottes vollumfassend errichten wird. Ich habe am Anfang Philipper 2 gelesen und darin heißt es am Schluss im Vers 10, damit sich beuge jedes Knie. Wenn Jesus wiederkommt, und die Menschheit richtet, werden alle seine Herrschaft akzeptieren. Kein König, kein Diktator, egal wie der Name ist, kann sagen, oh sorry, Knieschmerzen, kann nicht mitmachen. Nein, geht nicht. Das geht vielleicht, wenn man ins Militär sollte, da kann man sagen, oh, habe da ein Problem. Dann kann es sich drücken. Da wird es einen Tag geben, wo niemand eine Ausrede hat. Im Alten Testament warnten die Propheten vor den Machthabern, die Friede, Friede verkündigen, aber hintenum sich für Gewalt einsetzen. Der Schlüssel für den Frieden ist die Beziehung mit Gott. Und nicht einfach Glauben ausnutzen, um die eigene Macht zu zementieren. Oft missbrauchen Könige und Diktatoren den Glauben, um dem einfachen Volk Sand in die Augen zu streuen. Und sie sind sich gar nicht bewusst, dass sie eines Tages für ihre Taten vor Gott stehen werden. Dann, wenn Jesus wiederkommt. Es besteht nämlich die Gefahr, dass man Glaube und Macht vermischt. Wenn man das tut, dann wird Religion zum Hammer. Und jeder, der nicht in die Norm passt, der wird zum Nagel. Kann man machen. Wird gemacht. Da und dort. Muss nur in der Kirchengeschichte nachschauen gehen. Kreuzzüge. Da ging man mit dem Hammer gegen die Muslime vor. Damals im Nahen Osten. Im Dritten Reich, wie war das? Zweiten Weltkrieg. Dann suchte man eine Endlösung für die Juden. Und heute gibt es wieder eine Tendenz, den christlichen Glauben für politische Zwecke zu missbrauchen. Der Pfarrer, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg viele Gedanken dazu gemacht hat, wie man in einer nächsten Situation das anders machen könnte, sagte, das Problem ist, wir meinen, wir hätten den Hammer in der Hand. Wir sind die Richter. Aber er hat gesagt, nein, Jesus ist der Richter. Der Tag wird kommen, wo er kommen wird und die Menschen richten. Und alle werden ihre Knie beugen. Ja, das braucht Geduld. Wir bekommen Zeit. Das ist die Liebe Gottes, dass uns Jesus vergibt und uns die Möglichkeit gibt, unser Leben zu ändern. Ja, Jesus hätte zur Zeit, als er auf der Erde war, auch die Möglichkeit gehabt, gegen die Römer vorzugehen. Mit Gewalt hätte er das tun können. Ja, wie ist die Gemeinde eine Oase des Friedens nach dem Vorbild von Jesus? Antwort, lass die Gemeinde Gemeinde sein. Und da gefällt mir die Vision unseres Verbandes, der Viva Kirche Schweiz, wir leben Kirche. Wir sind Kirche. Das ist das, was wir tun. Weil wir daran glauben, dass Menschen sich verändern, wenn sie die Liebe Gottes kennenlernen. Wenn sie Jesus begegnen und ihn in sein Leben aufnehmen. Simpel und einfach. Und da lassen wir die Gewalt, wo sie hingehört. Nämlich nirgends. Das Lamm Gottes in Offenbarung 5 wird schlussendlich an dem Tag, wenn Jesus zurückkommt, für Gerechtigkeit sorgen. Und unsere Aufgabe ist es bis dahin, Jüngerschaft zu leben, andere dazu einzuladen, schlicht und einfach. Ja, so sind wir eingeladen, Frieden zu leben. Gewaltfrei, einladend und voller Hoffnung. Weil dort, wo Jesus im Mittelpunkt steht, dort wird die Gemeinde zur Oase des Friedens. Zu einem Garten, mit einem schönen Gartenhag und einer offenen Tür.